Ich möchte Sie begrüßen. Ist ja schon nicht lange her, dass wir uns schon gesehen haben. Heute ist das Thema Renin-Angiotensin-Aldosteron-System und Wachstumshormone Prolaktin dran. Ich will noch ganz kurz als Übergang vom letzten Mal, weil das ist ja auch immer relativ schnell und das geht alles ganz, ganz flott, nochmal das letzte Dia sozusagen nehmen. Sie sind noch pünktlich, genau. Und nochmal das letzte Dia für den Hirsutismus, also sozusagen Haarwachstum vom männlichen Typ, weil das schon auch eine größere Rolle spielt und da spielen natürlich vor allem die männlichen Hormone sozusagen, die Androgene eine Rolle. Testosteron ist Ihnen sicherlich bekannt, Androstenedion schon weniger, weil es in dem alten Vorläufer vom Testosteron ist, genauso und nicht ganz so androgen wirkt sozusagen. Und das DHEA, dass man ist auch ein Vorläufer, man misst meistens das Sulfat, weil es stabiler ist. Und wo ich nicht noch drauf eingegangen war, ist noch das SHBG, das sexualhormonbindende Globulin, was ein Transportprotein ist für Testosteron und für Östradiol. Und es ist eben so, dass wir in der Regel im Labor immer das Gesamttestosteron messen und nicht das Freie, also das, was eigentlich aktiv ist. Und deswegen sollte man auch immer das Bindungsprotein mitmessen. Also die Frauen hier, die haben halt doppelt so hohes SHBG, einfach damit nämlich das Testosteron besser gebunden wird und die nicht eben halt Bartwuchs bekommen. Aber wenn dann halt entsprechend das SHBG niedrig ist, dass die freie Form hoch ist, dann haben sie einfach auch viel aktive Hormone und das macht dann halt entsprechend zum Beispiel den Hirsutismus. Was auch irgendwie wichtig ist, wo ich gestern es auch nicht ganz geschafft habe, es ist immer so, wenn Sie Testosteron messen, das sind immer immunologische Teste, also in der Regel jedenfalls so hier im Labor. Und es kann immer zu Kreuzreaktivität mit anderen sozusagen Steroiden kommen. Das heißt, wir haben manchmal, zum Beispiel letztes Jahr eine Frau gehabt, die doppelt so hohe Werte hatte an Testosteron wie ich. Und das ist schon relativ hoch sozusagen. Ich habe schon relativ hohes Testosteron. Und die hatte doppelt so hohe Werte an Testosteron mit jedem Immunoassay in Deutschland gemessen. Und dann habe ich mir die Frau angeschaut und die war eher sehr feminin. Also nichts mit Hirsutismus. Und dann muss man eben halt sich anschauen, ob wirklich dort Testosteron gemessen wird. Weil das spielt ja natürlich eine Rolle für diesen ganzen Hyperandrogenismus bei PCOS und andere Dinge. Und deswegen ist es da wichtig, dass man dann mit besseren Verfahren, also nicht mit Immunoassays, sondern mit massenspektrometrischen Verfahren, dann dahin geht, um zu gucken, hat die wirklich ein erhöhtes Testosteron. Und sie hatte eher ein sehr, sehr niedriges, weil ein Metabolit im Kreuz reagierte, der aber nicht aktiv war. Weil es gibt eben halt viele, viele Steroide, nur um das nochmal zu sagen, sie brauchen auch immer die Klinik sozusagen. Ganz, ganz wichtig. Weil ich immer wieder sehe, dass Leute mit irgendwelchen höheren Werten dann vom Pontius Pilatus laufen. Gut, also deswegen immer auch die Bindungsproteine messen und hier nochmal Testosteron und DHEAS. Wenn es hoch ist, sehr hoch ist, weist das immer auf einen Tumor hin, wenn sich die Symptome besonders schnell eben entwickeln. Und dann hatten wir eben noch die verschiedenen Erkrankungen, das AGS, da kommen wir heute auch noch mal ganz kurz drauf zu sprechen, Late-Onset-AGS, was sehr, sehr häufig ist bei Frauen mit Infertilität, mit leichtem Hirsutismus sozusagen, wo man dann eben so ein ACTH- oder Synaktentest macht, um eben halt die Vorläufer eben vom Testosteron zu stimulieren sozusagen, wo man das findet. Das Cushing-Syndrom, oder Cushing-Syndrom, nee, heißt nicht Cushing, Cushing-Syndrom, Dexamethason-Test hatten wir besprochen, weil natürlich auch beim Cushing kann es zu eben entsprechend unterschiedlicher Behaarung kommen und halt auch das PCOS, wo wir auch gar nicht so genau wissen, wie das entsteht sozusagen. Wir haben gesagt, pulsatile Ausschüttung, LH-FSH verändert sich, möglicherweise auch durch Stress, genauso wie im Insulin spielt da eine Rolle, dass eben halt in den Ovarien mehr Testosteron produziert wird. Stress ist sowieso immer ein ganz wichtiger zusätzlicher Faktor, weil es ist immer Hypothalamus, wenn Sie Stress haben, was Sie ja auch vielleicht kennen, so im Examen, dann entsprechend wird der Hypothalamus aktiviert und schüttet alles Mögliche aus. Das muss man immer irgendwie als, und sie kriegen eben möglicherweise Hypertonie, sie kriegen Hypercortisolismus, sie kriegen verschiedenste andere Dinge. Also Stress ist auch immer eine wichtige Begleitsymptomatik, die man eben, so chronischer Stress, den man immer mit berücksichtigen muss. So, wir hatten eben halt vor allem die Androgene und die Glukokortikoide gestern gemacht, also mit den Erkrankungen AGS, PCOS oder Glukokortikoide im Cushing oder Addison. Ja, heute wollen wir uns mal so ein bisschen auf die Mineralokortikoide stürzen, sozusagen auf die Zona glomerulosa. Und wie funktioniert das mit diesem Renin-Angiotensin-Aldosteronsystem? Das kennen Sie sicherlich, wenn bei einer Hypovolemie wird eben entsprechend, gibt es so solche Barorezeptoren im juxtaglomerulären Apparat, die dann dazu führen, dass Renin ausgeschüttet wird, wenn nicht genügend Durchblutung da ist. Und das führt zu Angiotensin-Ausschüttung und beziehungsweise dann Angiotensin 2, was dann in der Nebenniere das Aldosteron entsprechend aktiviert. Und da führt es eben halt zur Natriumrückresorption, oder ist irgendwie was draufgekommen, Natriumrückresorption und eben halt zur Kaliumausscheidung. Und dann eben entsprechend diese, wenn Natrium steigt, steigt die Osmolalität, haben wir eben halt Osmorezeptoren, die dazu führen, dass eben ADH ausgeschüttet wird, um Wasser aufzunehmen. Das ist so der Regelkreislauf, den Sie sicherlich auch schon oft genug gelernt haben. Man sollte trotzdem immer den sich nochmal so ein bisschen sozusagen vornehmen. So, jetzt haben wir eben halt die Erkrankung, primärer oder sekundärer Hyperaldosteronismus. Beim primären Hyperaldosteronismus haben Sie vor allem eine Nebennierenautonomie durch Adenome. Wenn so eine Nebenniere eben halt autonom Aldosteron produziert, dann kommt es eben halt zur Natriumrückresorption, Kaliumausscheidung. Wissen Sie sozusagen, das Körpernatrium steigt an und das führt dazu, dass Renin eben entsprechend absinkt. Also die Nierendurchblutung und das Körpernatrium steigt an, die Renin fällt ab. Das heißt, Sie haben bei so einer primären Hyperaldosteronismus, schwieriges Wort, Aldosteronismus, haben Sie entsprechend erhöhtes Aldosteron, erniedrigtes Renin. Dann gibt es noch den sekundären Hyperaldosteronismus, zum Beispiel durch eine Nierenarterienstenose. Da haben Sie eben eine niedrige Nierendurchblutung. Dann dadurch wird Renin steigt halt an. Dadurch wird eben Angiotensin 2 aktiviert, was eben in der Nebenniere die Ausschüttung von Aldosteron erhöht. Das heißt also, beim sekundären Hyperaldosteronismus haben Sie eben sowohl Aldosteron erhöht, aber auch Renin erhöht. Also so kann man das sozusagen entsprechend unterscheiden. Ich hatte Ihnen schon gesagt, so die Ursachen für Hyperaldosteronismus ist vor allem, die sind Adenome und der sogenannte idiopathische Hyperaldosteronismus, das ist im Prinzip eine Nebennierenhyperplasie. Das ist einfach immer, wenn Sie auch Stress haben und viel ACTH ausgeschüttet wird und ähnliche Dinge, kommt es eben halt zu Hyperplasie der Nebenniere. Das findet man relativ häufig sozusagen. Das heißt also, man hat Adenome und eben vor allem eine Hyperplasie. Dann gibt es noch so ein paar Knotengeschichten sozusagen, das kennen wir auch von der Schilddrüse und ähnliches, oder eben halt produzierende Tumore, die aber super, super selten sind. Also ich habe noch nie eins gesehen, wird nur in der Literatur, werden auch solche Karzinome beschrieben, aber sonst sind sie sehr, sehr selten. Und es gibt eben halt auch noch so ein Dexamethason oder Glukokortikoid supprimierbarer Hyperaldosteronismus. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, der aber auch in der Regel selten sind. Also am häufigsten ist eben halt der primäre durch Adenome oder eben durch der idiopathische durch die Hyperplasie. So, beim primären Hyperaldosteronismus ist vor allem das ganz Klassische natürlich, warum messen wir das, warum wollen wir das eigentlich, diese Erkrankung wissen, ist eben die Hypertonie. Und Hypertonie ist eben halt so eine super Volkserkrankung. Also 20 Millionen Menschen haben in Deutschland ungefähr eine Hypertonie. Deswegen ist immer die Frage so, woraus resultiert das? Und da wird viel drüber geforscht, aber es ist noch sehr, sehr vieles sozusagen im Dunkeln. Denn wenn man es nicht mehr weiß, nennt man es einfach essentielle Hypertonie. Da weiß eben der Arzt nicht, woher es kommt. Genau, und man hat der beim primären Hyperaldosteronismus oder nach dem Entdecker-Kohn-Syndrom ist es vor allem die arterielle Hypertonie, die auftritt. Und wenn Sie natürlich Hyperaldosteronismus haben, sollte eine Hypokaliämie auftreten. Hyperkaliämie und Hyperkaliurie. Das ist in der Regel nicht häufig der Fall, muss man sagen. Man denkt eigentlich, wenn Aldosteron hoch sein muss, muss ja eigentlich Kalium niedrig sein, weil es verstärkt ausgeschüttet wird. Das findet man aber nur so bei vielleicht 20-30% der Patienten. Und was natürlich wenn Sie Hypokaliämie haben, haben Sie in der Regel auch eine Muskelschwäche, fühlen sich irgendwie schlapp, so als wenn Sie eben entsprechend Elektrolyte irgendwie in Kloschüssel verteilen, wenn Sie nachher noch Fete sozusagen, haben Sie natürlich auch Muskelschwäche. Das ist Hypokaliämie, sieht man natürlich auch im EKG, sieht man das, Herzrhythmusstörungen oder Ähnliches. Hypokaliämien sind aber viel häufiger, zum Beispiel, wenn Sie im Examen sind. Wenn Sie im Examen sind, sind Sie zu 100% hypokalämisch. Warum? Weil Sie Adrenalin führt dazu, dass Kalium in die Zellen zurückverteilt werden und Ihr Kalium ist total niedrig. Das sieht man bei allen von Ihnen sozusagen. Und das ist natürlich, deswegen kann man das Kalium auch relativ wenig zur Diagnostik für so etwas nutzen, weil das einfach stressbetont ist. Und man sieht das immer, wenn Sie nach dem Examen wieder hier Examensfeier haben, dann ist das Kalium wieder völlig im Normalbereich. Und da brauchen Sie keinen Bananen essen oder ähnliche Dinge, das ist einfach stressbedingt. Und deswegen wundert man sich auch nicht, wenn man dann Stress hat, dass man nachts da vielleicht irgendwie liegt und ein bisschen Herzrhythmusstörungen hat und Muskelschwäche, einem schlapp fühlt, einfach aufgrund der Stresssymptomatik. Also ganz klassisch bei so einem primären Hyperaldosteronismus ist eben die Hypertonie, die Hypokaliämie, manchmal findet man auch so eine metabolische Alkalose. Was aber auch ganz klassisch sind, noch Kopfschmerzen, Muskelschwäche und Polyurie, die doch auftreten können. Gut, wenn man sich das Kalium eben anguckt, deswegen ist Kalium auch da ein relativ schlechter diagnostischer Parameter. Da sieht man hier primär einen Hyperaldosteronismus, ist eben entsprechend schon erniedrigt, aber wenn man bei der essentiellen Hypertonie sich anschaut oder sich den Normalbereich anschaut, ist das doch sehr, sehr überlappend. Und deswegen ist, ich sage so, stressbetonte Hypokaliämie viel, viel häufiger. So, was macht man also, wenn man jetzt den primären Hyperaldosteronismus diagnostizieren möchte? Man misst erstmal Renin. Wir hatten gesagt, beim primären Hyperaldosteronismus ist Renin eben halt abgesenkt, also niedrig oder niedrig normal. Beim sekundären ist es eben hoch sozusagen. Das ist so das Erste, was man macht. Man kann sich angucken, das Ding heißt ja Hyperaldosteronismus, kann man also Aldosteron messen und man kann Renin messen. Und man sieht dann zum Beispiel hier beim primären Hyperaldosteronismus schwarz gekennzeichnet, liegen die Aldosteronwerte wirklich höher als vielleicht hier so bei den normalen Patienten und bei das Renin liegt wirklich auch niedriger, so wie man sich das vorstellt. Dummerweise gibt es hier immer so Überlappungsbereiche und deswegen hat man einen besseren Parameter gefunden und den nimmt man auch als Screening-Parameter und das ist einer, den Sie wirklich sich merken sollen, ist das Aldosteron-Renin-Verhältnis. Weil wenn Sie das nutzen, das Aldosteron-Renin-Verhältnis, kriegen Sie eigentlich eine relativ gute Trendschärfe. Wichtig ist da nur, dass das Aldosteron-Renin-Verhältnis sehr methodenabhängig ist. Und ich habe schon viele Labore gesehen, die dann irgendwelche Referenzbereiche einfach nur übernehmen und kein Mensch es hat irgendwie, findet man positiv oder negativ. Also man muss sich das auch wirklich überprüfen, dass wirklich auch die richtige Methode, die richtigen Referenzbereich zur Methode genutzt wird. Dann hat man eigentlich eine ziemlich gute Trendschärfe. Also wir haben das auch direkt eben halt hier mit den Leuten, die sich mit Hypertonie beschäftigen, auch wirklich sozusagen getestet an Patientengruppen, damit wir dann einen möglichst guten Cut-off haben. Also, was macht man? Aldosteron muss erhöht sein und das Aldosteron-Renin-Verhältnis muss auch erhöht sein, entsprechend, dann spricht das für einen primären Hyperaldosteronismus. Wenn Sie es niedrig haben, ist es eben eine sekundäre Form. Also nochmal, Hyperaldosteronismus, Renin hoch, ist entsprechend sekundär, normal ist es eben, oder niedrig, ist es eben die primäre Form. Und dann muss man eben einen Bestätigungstest machen, das kennen Sie jetzt von der Endokrinologie schon zu Genüge. Man kann auch noch bildgebende Verfahren nutzen, also man macht auch noch CT und MRT, um zu gucken, hat man da Adenome, hat man da eine Hyperplasie zum Beispiel in der Nebenniere. Und was macht man als Test, was man machen kann, ist sozusagen so eine Kochsalzinfusionstest, wo man dann über Kochsalz infundiert, so 2 Liter Kochsalz infundiert und über 4 Stunden sozusagen das Aldosteron misst. Und wenn Sie Natriumchlorid geben, sozusagen, also Volumen geben, dann haben Sie ja relativ viel Volumen, also Barorezeptoren werden hochreguliert, Renin wird runterreguliert und Aldosteron wird dann auch runterreguliert. So wäre die normale Reaktion darauf, wenn Sie Volumen bekommen und eben Salz bekommen. Das ist auch die normale Reaktion dann, dass sozusagen das Aldosteron eben halt unter einem bestimmten Bereich, nämlich diese 5 Nanogramm pro Deziliter, herunterfällt. Wenn Sie einen primären Hyperaldosteronismus haben, also eine autonome Form, dann kriegen Sie das nicht so runtersupprimiert. Sie sehen, dass da gibt es sogar manchmal so ganz riesige Anstiege, man weiß eigentlich auch nicht warum sozusagen. Auf jeden Fall kriegen Sie das nicht so supprimiert, wie eben halt entsprechend das bei normalen Patienten auftritt. Also Natriumchlorid-Infusionstest ist so ein klassischer Test für den primären Hyperaldosteronismus. Was man auch machen kann, ist nach Orthostase Renin messen oder Furosemid geben. Furosemid kennen Sie vielleicht so als Diuretika. Das heißt, Sie werden die Nierendurchblutung vermindern, genauso wie bei Orthostase beim Aufstehen die Nierendurchblutung vermindert wird. Dadurch steigt eben halt das Renin. Hatten wir am Anfang gesagt, wenig arterieller Durchfluss, Renin steigt an. Was passiert dann? Durch Reninanstieg wird auch mehr Aldosteron produziert. Das findet man dann auch, wenn man Furosemid gibt oder im Orthostase-Test findet man das zum Beispiel beim sekundären, also der Nierenarterienstenose, findet man, dass Renin richtig stark ansteigt. Oder eben halt bei der essentiellen Hypertonie, da wo man nicht genau weiß, woher es sozusagen kommt, findet man das auch. Beim primären Aldosteronismus bleibt das eben entsprechend aus, weil eben aktiv sozusagen ja Aldosteron produziert wird und das Renin supprimiert ist. Also auch da ein Test sozusagen für den primären Hyperaldosteronismus. Hier noch einen weiteren Test. Ich sage, Teste gibt es leider in der Endokrinologie ganz, ganz viele. Ich sage, deswegen sind auch immer die Endokrinologen sehr laboraffin, weil die natürlich immer wissen wollen, was bei diesen aufwendigen Testen immer so rauskommt. Und manchmal kommt leider auch nicht das raus, was man so erwartet. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel Aldosteron im Orthostase-Test anguckt, Aldosteron müsste ja ansteigen. Das passiert auch bei normalen Personen, steigt das auch an. Wenn Sie also aufrecht von liegen zu aufrecht, dass das Aldosteron ansteigt. Und wenn Sie dann entsprechend bei der essentiellen Hypertonie ist das auch so, aber wenn Sie eben entsprechend hier den Aldosteron produzieren Adenom, also den primären Hyperaldosteronismus, haben Sie das eben nicht. Manchmal steigt es auch an, deswegen ist es nicht immer schwarz-weiß, aber im Endeffekt versucht man eben halt, bei der Hyperplasie steigt es auch eben halt stark an. Also man versucht verschiedene Formen eben auch durch Aldosteron, durch Renin, durch Orthostase, weil das relativ wenig aufwendig ist. Patient liegt, dann steht er auf, dann misst man, das ist noch relativ wenig als irgendwelche Dinge infundieren und ähnliche Sachen. Deswegen versucht man halt über so einfache Teste das herauszudröseln. Also primär Hyperaldosteronismus, Renin haben wir gesagt, normal oder hoch, ist primär oder oder sekundär. Dann macht man diesen Orthostase-Furosemid-Test zum Beispiel, guckt, hat man einen Aldosteron-Anstieg, dann ist es eben halt die primäre Form, hat man keinen Anstieg, dann ist es eher eben halt so ein Aldosteron produzierendes Adenom. So, jetzt haben wir noch wieder so einen Fall, den wir gestern schon besprochen haben, beim adrenogenitalen Syndrom. Beim adrenogenitalen Syndrom, wer sich da noch dran erinnert, gab es so Enzymdefekte, eben 21-Hydroxylase-Defekt oder 11-Beta-Hydroxylase-Defekt. Und beim 11-Beta-Hydroxylase-Defekt, also der so ein bisschen weiter unten war, was war? Es stauten sich bestimmte Mineralokortikoide auch an. Das heißt also, solche Mineralokortikoide wie eben Desoxycorticosteron oder Corticosteron, die sich anstauten. Und jetzt ist es so, dass Normalerweise werden eben halt die Mineralokortikoide in der Glomerulosa produziert auf ACTH-Stimulation oder Angiotensin-Stimulation, aber auch die Fasciculata macht es sozusagen auch. Das machen beide sozusagen. Und man findet aber dort, wo Cortisol produziert wird, findet man kein Aldosteron, sondern nur DOC und Corticosteron. Das heißt, wir können den Fall haben, dass bei Acetylstimulation, dass sozusagen kein, oder zum Beispiel bei F-Beta-Hydroxylase-Defekt, wir haben überhaupt kein Aldosteron, aber es wird ganz, ganz viel DOC oder Corticosteron produziert und wir kriegen dann sozusagen auch eine Hypertonie, weil die ja Mineralokortikoide-Eigenschaften haben. Also, das nennt man dann auch Pseudo-Hyperaldosteronismus. Warum? Pseudo, weil sie eigentlich die ganz gleichen Symptome haben wie beim Hyperaldosteronismus, also Hypertonie und allen drum und dran, aber das Aldosteron ist niedrig. Das ist eben, weil Aldosteron nicht mehr gebildet werden kann, zum Beispiel eben durch den 11-Hydroxylasemangel. Sag, wenn Sie sich das nochmal so eben halt von gestern, war gestern oder vorgestern, ne, ich weiß nicht, wann haben wir Vorlesungen? Ich habe so viele Vorlesungen, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wann ich Vorlesungen halte. Genau, dann entsprechend sieht man, dass eben die 11-Beta-Hydroxylase-Effekt eben dieses DOC sich anreichert, sogar noch teilweise stärkere mineralokortikoide Eigenschaften hat als Aldosteron selber und dadurch eben halt zur Salzretention kommt, zur Hypertonie. Das heißt also, wir haben den Effekt Hypertonie, aber niedriges Aldosteron. Und wann hat man das? Einmal eben bei diesem 11-Hydroxylasemangel, das, was wir besprochen haben, gucken Sie sich nochmal an. Bei dem DOC-produzierenden Tumor, das ist zwar was Seltenes, das ist überhaupt auch selten, aber immer als Differentialdiagnose zu betrachten. Also ein Tumor, Ektopeproduktion des Oxycortisosteron oder eben auch beim Cushing-Syndrom. Beim Cushing-Syndrom haben Sie eben halt ein hohes ACTH, was eben halt auch diesen Weg hier entsprechend stimuliert. Und das Dumme ist auch noch, Cortisol kann auch als Mineralokortikoid wirken. Das ist auch Glukokortikoide haben Mineralokortikoide-Eigenschaften. Weil die sind ja alle irgendwie ein bisschen ähnlich. Das ist so evolutionsmäßig, hat man das immer irgendwie, hat sich ja irgendetwas, was sich gut funktioniert hat, sich ein bisschen abgeändert und wurde dann sozusagen für was anderes genutzt sozusagen. Und dadurch werden sie auch bei den Hormonen, wenn sie TSH oder Beta-HCG sind, ganz, ganz ähnlich. Und verschiedene andere Hormone sind auch ganz, ganz ähnlich, haben alle irgendwie eine ähnliche Struktur. Und so hat man das hier auch. Ja, und als letztes noch das Liddle-Syndrom, hat nichts mit Aldi zu tun, erzähle ich gleich noch mal, was das ist. Hier sieht man nämlich zum Beispiel, dass Cortisol und Aldosteron, die sind ja auch gar nicht so chemisch so unterschiedlich, dass Cortisol auch an den Aldosteron-Rezeptor bindet. Und wenn jetzt zum Beispiel noch der Abbau vom Cortisol gehemmt ist, nämlich der Abbau von Cortisol zu Cortison, sind wir hier so eine eben halt eine Ketonfunktion, Sohn, Cortison, dann das wird zum Beispiel durch ein Enzym sozusagen reguliert, die 11-Beta-Hydroxysteroid-Deoxynase, die das macht, die kann dann auch eben halt inhibiert sein oder defekt sein. Eins der netten Anekdoten, die mehr so anekdotisch ist, eben dieser Lakritz-Abusus. Also wenn Sie zu viel Lakritz essen, sozusagen kommt es eben dazu, dass Cortisol ansteigt, weil dieses Enzym gehemmt wird und sie eine Hypertonie bekommen. Deswegen ist seit 2007, 2008 steht bei hohen Konzentrationen, bei Süßholz zum Beispiel steht drin, darf nicht bei Hypertonikern gegessen werden, weil es immer wieder dazu kam, dass Leute dann große Mengen geschluckt haben und dann eben halt eine Hypertonie bekommen haben, weil dann sehr, sehr viel intrazellulär, sehr viel Cortisol sich aufstaute und dann eben halt hier an den Aldosteronrezeptor gebunden hat und dann eben halt eine Hypertonie verursacht hat. Das können auch andere Substanzen machen, also es ist nicht nur im Lakritz drin, im Grapefruitsaft ist es zum Beispiel auch drin, wenn Sie da literweise von trinken, werden Sie das auch spüren. Also so eine 11-Beta-Hydroxysteroid-Deoxynase-Defekt kann eben auftreten, das nennt man dann ein sogenannter apparenter Mineralokortikoid-Exzess, also die Erkrankung nennt man eben halt AME, wenn hier die 11-Beta-Hydroxysteroid-Deoxynase gehemmt ist oder eben halt nicht richtig funktioniert und das Cortisol dann vermehrt an den Aldosteronrezeptor bindet. Dann noch zum Liddle-Syndrom. Liddle-Syndrom ist auch eine seltene Mutation des Natriumkanals und der ist sozusagen, kann nicht reguliert werden und entsprechend resorbiert die ganze Zeit Natrium, scheidet Kalium aus, also so ein ständig aktivierter Natrium-Kalium-Kanal, also als wenn immer Mineralokortikoide vorlegen. Das nennt man Liddle-Syndrom. Kann man genetisch, kann man das gut untersuchen sozusagen, sollte man eben halt, wenn im Kindesalter eben halt so starke Hypertonien auftreten, Hypokalämien, sollte man auch auf Liddle-Syndrom testen. Ist relativ selten, aber wenigstens so, dass man das so im Kopf hat. Kommen wir zum Wachstumshormon. Ich hatte ja gesagt, nicht zu viel, nur Mineralokortikoide. Kommen wir zum Wachstumshormon. Warum Wachstumshormon und Prolaktin? Das liegt einfach daran, dass Hypophysenadenome, wir haben das ja jetzt schon mehrfach besprochen, dass die Hypophyse auch irgendwelche Adenome haben kann, können. Die häufigste Hypophysenadenom ist ein Prolaktinom, also eine Gewebeveränderung, die sozusagen ein Adenom, was Prolaktin produziert. Und die zweithäufigste ist das Wachstumshormon. Und Sie sehen beim Wachstumshormon, das ist genauso reguliert wie die Schilddrüse sozusagen. Sie haben in der Hypophyse wird das Wachstumshormon, Growth-Hormon, produziert und führt eben halt in der Leber zur Freisetzung von IGF-1 oder IGF-BP3, also dem Bindungsprotein für IGF-1, nennt man auch Somatotropin C, gibt es immer so verschiedene Namen leider für diese ganzen Hormone, macht die Sache nicht einfacher. Und das IGF-1 führt eben dazu, dass an dem Knochen oder auch in anderen Organen es zum Wachstumsschub kommt. Und wenn zu viel IGF-1 da ist, gibt es eine Rückkopplung auf den Hypothalamus als auch auf die Hypophyse, entsprechend, dass eben nicht mehr so viel GH ausgeschüttet wird. Ist ein bisschen komplizierter noch, weil es noch zusätzlich gibt es noch ein negatives Hormon, das sozusagen Somatostatin, was gleichzeitig eben halt auch noch die Wachstumshormonausschüttung inhibiert. Aber sonst ist es ganz, ganz ähnlich wie bei der Schilddrüse oder beim ACTH. Sie haben immer halt ein Releasing-Hormon, Sie haben das Hormon, was sozusagen von der Hypophyse freigesetzt wird und es gibt eben halt diesen negativen Rückkopplungsmechanismus eben und zusätzlich noch dieses Somatostatin. So, was haben wir bei der Akromegalie? Auch hier vor allem das Adenom ist eigentlich immer irgendwie ähnliches sozusagen. Sie können auch übermäßige Synthese von Growth-Hormon-Releasing-Hormon haben. Das sind meist so Gewebeveränderungen, die dann eben verstärkt, dass die dieses Hormon synthetisieren. Und es gibt noch andere seltenere Erkrankungen, die eben halt auch zu einer verstärkten Ausschüttung vom Growth-Hormon oder vom Releasing-Hormon, die das sozusagen verursachen. Was macht eben das Wachstumshormon? Es führt zu Akromegalie. Also man sieht so hier zum Beispiel so die Verbreiterung von Backenknochen, Händen und Füßen. Die Arme werden ganz lang, das sehen Sie so auch an den Schwimmern zum Beispiel, die das immer gerne nehmen. Dann können Sie sich so im Stehen unter den Fußsohlen kratzen. Da haben Sie sich sozusagen, haben Sie viel längere Arme und Beine, können Sie besser Wasser verdrängen. Ich bin halt ein schlechter Schwimmer, weil ich halt eben so klein bin, weil ich nicht so eine gute Wasserlage habe, wie jemand, der eben 2 Meter groß ist. Und da sehen Sie so Akromegalie, wenn Sie sich den Weltmeister im Brustschwimmen anschauen, dann sehen Sie so richtig ausgeprägte Akromegalie. Das ist so ganz klassisch sozusagen, eben halt diese ganz langen, spindrigen Finger, Hände und eben halt so meist sehr lange Arme, so fliegendes Kinn, Backenknochen relativ breit. Genau, was macht eben halt, was kann Wachstumshormon noch machen? Es kann eben halt auch zu Vergrößerung anderer Organe führen, wie zum Beispiel eben halt der Zunge oder auch des Herzens zum Beispiel oder auch anderen Organen. Und was man häufig findet, ist eben halt genauso wie beim Prolaktinom eben Gesichtsfeldausfälle, also mal so, also als wenn Sie so Scheuklappen aufhaben, dass Sie nur an den Seiten nichts mehr sehen können sozusagen. Das ist so typisch, weil das eben halt auf bestimmte Sehnerven eben drückt sozusagen. Und das ist immer das Typische für Hypophysenadenome, dieser Ausfall zur Seite. Und dann eben halt durch den findet man auch häufig dann ein, weil das Wachstumshormon entsprechend ja, sozusagen durch das Wachsen bedingt, brauchen sie ja auch viel Calcium sozusagen, aber man findet trotzdem eben halt eine starke Calciurie. Die Knochen werden zwar länger, aber sind teilweise auch nicht besonders sozusagen belastbar. Gut, dann gibt es noch so Iatrogen, wo man sich das spritzt, wie bei den Sportlern, oder auch irgendwelche Adenome, die das produzieren. So, beim Wachstumshormon ist es eigentlich, also bei Akromegalie ist eigentlich relativ trivial die ganze Geschichte. Sie haben eben die Leute, die normal sind, haben eben kleine Konzentrationen, die mit Akromegalie haben erhöhte Konzentrationen, aber auch hier gibt es leider wieder so eine graue Zone, so eine Überlappungszone. Und was man im wissen muss, dass man dann das Growth-Hormon immer so pulsatil ausgeschüttet wird, also so wie so ein Lämmerschwanz hoch und runter geht. Und deswegen ist es immer wichtig, wenn Sie so einen Test machen, dass man den auch noch ein zweites oder drittes Mal macht, so steht es auch in den Richtlinien, wenigstens zweimal macht, damit man nicht zufällig gerade irgendwie hier unten gemessen hat, weil man diese pulsatile Ausschüttung nicht bekommen hat. Also deswegen ist es gerade beim Wachstumshormon immer wichtig, dass zu wiederholen, weil eben diese Ausschüttung so pulsatil ist. So, was kann man noch zur Diagnostik benutzen, außer das Wachstumshormon? Man kann auch eben halt die, so wie bei Schilddrüsenhormonen, das FT3, FT4, kann man hier eben das IGF-1 und IGF-BP3 messen. Und Sie sehen, das ist so zum Beispiel das, der Normalbereich. Und man findet beim IGF-1 bei Akromegalie deutlichst erhöhte Werte. Beim IGF-BP3 sieht es nicht ganz so schön aus, aber auf jeden Fall findet man auch eine ganz gute Diskriminierung zwischen Akromegalie und Normalen sozusagen. Das beim Zwergwuchs ist das nicht so, aber hier sieht man schon, hier ist IGF-1 auch ein guter Diskriminator zwischen eben halt eben bei Akromegalie, das ist hier die, sind die blauen Punkte, oder eben halt die Konzentration, die hier der Referenzbereich der auch altersabhängig natürlich ist, sozusagen, da gibt es eigentlich keine Überlappung. So, was kann man? Man kann natürlich wieder Funktionsteste machen, die macht man auch. Und man macht zum Beispiel den oralen Glukosetoleranztest. Den kennen Sie von Diabetes, Sie werden ja sehr, sehr viel mit Diabetes auch, Vorlesungen gibt es da immer eine ganze, ganze Menge. Aber auch beim oralen Glukosetoleranztest ist es so, wir wissen ja, dass entsprechend auch Wachstumshormon, genauso wie eben halt Cortisol, Gegenspieler vom Insulin ist. Und das heißt, wenn Sie jetzt viel Glukose haben, müsste eigentlich das Wachstumshormon Cortisol alles nach unten gehen. Das tut es auch bei den Normalen, haben Sie da auch eine negative, also eine Absenkung sozusagen. Aber bei den Patienten, die eben halt zum Beispiel Hypophysenadenom haben, sehen Sie eben entsprechend keine Absenkung oder sogar teilweise überschießende Reaktionen. Also deswegen oraler Glukosetoleranztest, nicht nur bei Diabetes nutzt man das, sondern eben halt auch zum Beispiel zur Diagnostik der Akromegalie. Hier ist noch ein anderer Test, der TH-Test. TH kennen Sie eben das Thyroliberin oder TSH-Releasing-Hormon. Das ist etwas, was nicht nur die Ausschüttung von TSH in der Hypophyse stimuliert, sondern eben auch die Ausschüttung von Wachstumshormon. Und das kann man sich zum Beispiel auch zunutze machen. Hier ist so ein Patient, der eben halt so ein Hypophysenadenom hat, was Wachstumshormon produziert hat und immer riesig hohe Werte hatte. Das sind so 5000 Werte von 5000 beim Nanogramm pro Milliliter. Und nach der Operation hat man TH gegeben und man kriegt, hat das mehrmals gegeben und hat, sieht, man hat eigentlich kaum irgendwie einen Anstieg. Also man kann sehen eben halt, ob man wirklich auch alles sozusagen richtig entfernt hat. Das ist auch etwas, wenn die Chirurgen an so einer Hypophyse herumschnippeln, will man natürlich auch hinterher immer so sehen, hat es irgendwie funktioniert. Weil man nicht unbedingt dieses Adenomgewebe besonders gut irgendwie sehen kann. Das leuchtet ja nicht irgendwie gelb oder grün und so. Solche Dinge haben wir auch schon mal versucht, sowas irgendwie zu machen, dass man auch, gerade auch bei den Hirntumoren, die anzufärben, die dann vielleicht ein bisschen andere Stoffwechselaktivität haben, die Tumore gegenüber dem Normalgewebe, damit man weiß, wo man schneiden muss. Das ist halt eine ganz schwierige Geschichte, ja. Ja. Ja, also normalerweise ist es so, wenn Sie Glucose, wenn ich Ihnen Glucose ganz, ganz viel geben, müsste das Wachstumshormon runtergehen. Genauso wie Cortisol runtergeht oder andere. Insulin geht sozusagen hoch. Das wäre so die klassische Geschichte. Und wenn Sie, also das wäre normal. Meist findet man bei Akromegalie, kann man so zwischen, entweder kriegt man keine Suppression hin oder man kriegt sogar eben halt überschießende Reaktionen sozusagen. Also man kann das nicht so... sagen, wie es genau ausfällt. Das ist immer so, jeder ist ein bisschen anders. Es kommt auch immer darauf an, ob sie es bei ganz Jungen machen, bei älteren Patienten. Bei so älteren Patienten, da haben sie fast kaum noch irgendwie einen Anstieg oder so, weil die Hypophyse ist so ausgelatscht, da kommt irgendwie kaum noch was raus sozusagen. Wenn sie bei einem jüngeren Patienten THTS machen, dann schießt es richtig raus sozusagen. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, wie aktiv noch so diese Zellen so sind. Gut, dann haben wir noch die Minderwuchsursachen. Warum gibt es so viele kleine Menschen? Das ist sozusagen, einmal kann es natürlich sein, dass der Hypothalamus nicht genügend Releasing-Hormon produziert oder die Hypophyse eben halt irgendeine Insuffizienz hat, Hypophysentumor, Trauma zum Beispiel, OP oder Radiotherapie. Oder eben halt gibt es auch so angeborene Formen wie das Kowalski-Syndrom, da haben sie eben halt ein Growth-Hormon, was eben halt falsch gefaltet ist. Also das ist etwas, Sie messen völlig normale Wachstumshormonkonzentration, es kann aber nicht sozusagen den Wachstumsrezeptor stimulieren. Und das Gleiche, dass der Laronz-Wertwuchs, da haben Sie eben, ist der Rezeptor defekt. Das Wachstumshormon geht ran, aber der Rezeptor bindet es entweder nicht richtig oder das Signaling in die Zelle funktioniert nicht richtig. Das hat man häufig zum Beispiel bei den Pygmäen, die dann auch alle so klein sind sozusagen, das ist im Prinzip häufig ein Wachstumsrezeptor oder Signaling-Defekt. Genau, und man kann auch eben entsprechend, oder auch IGF-1 zum Beispiel, kann nicht richtig an den Knochen und so anbinden. Solche Dinge hat man zum Beispiel. Gut, wie kann man das am einfachsten messen natürlich? Man kann einfach sozusagen die Körpergröße messen sozusagen und schauen, liegt man da irgendwie im Bereich oder nicht sozusagen. Weil Growth-Hormon ist etwas, was man natürlich im Moment auch gerne gibt sozusagen, weil eben halt besonders große Menschen sollen besonders eben auch, ja, ich will mal sagen, so besonders erfolgreich sein. Da gibt es auch schon Studien drüber. Ich weiß nicht, ob das stimmt, keine Ahnung, ich habe diese Studie nicht selber gemacht, aber deswegen werden auch immer viele, sieht man auch hier in Münster, geben viele Eltern dann ihren Kindern eben halt Wachstumshormon, damit sie halt ein bisschen größer werden und nicht so klein bleiben wie ich. Und ich halte das natürlich für ein bisschen, nicht durchaus problematisch, weil man kann auch durchaus auch reich und erfolgreich werden, wenn man klein bleibt. Also das ist, denke ich mal, das ist immer nur eine Frage der Statistik. Gut, und wenn man so ein Kind eben entsprechend dann behandelt, sieht man auch, dass es dann häufig auch wirklich in den Normalbereich reingeht sozusagen. Das ist sozusagen die einfachste Methode. Man kann natürlich auch gucken, funktioniert die Hypophyse? Und diesen Test, zum Beispiel den Insulin-Hypoglykämie-Test, den haben wir schon kennengelernt. Weil wenn Sie eine Insulin geben und eine Hypoglykämie sozusagen auslösen durch Insulin, dann wird sozusagen der Hypothalamus stimuliert. Das ist immer so wie wenn Sie hier so hungern oder hier Heilfasten, ob es sowas gibt, stelle ich immer ein bisschen eine Frage, gibt es immer sozusagen so im Gehirn Panik sozusagen. Kein Essen mehr da sozusagen, Hypoglykämie. Und es werden sehr, sehr viele Hormone ausgeschüttet. Es ist also, Hypoglykämien machen immer eher so eine Panikreaktion, auch im Hypothalamus. Und wenn jetzt sozusagen mit mal das Growth-Hormon dann ausgeschüttet wird, wäre es richtig, weil es eine Stimulation ist. Wenn die Hypophyse nicht funktioniert, haben sie eben halt keine Ausschüttung. Das kann man auch mit anderen Substanzen machen, mit Arginin-Test oder mit Clunidin-Test gibt es verschiedene, können Sie sich dicke Bücher kaufen, wo sie diese Tests durchführen, aber hier wird meistens so ein Hypoglykämie-Test durchgeführt. Sie sehen hier, IGF-1 und IGF-BP3 ist nicht ganz so gut wie bei der Akromegalie zu nutzen. Also man sieht eben halt, dass es doch Überlappungen gibt. Also hier die blauen Dreiecke sind eben Leute mit Minderwuchs. Auch die sind teilweise im normalen Referenzbereich, sowohl beim IGF-BP3 als beim IGF-1. Hier nochmal so zusammengeführt, wie Sie Testinterpretationen sind sozusagen. Wenn Großhormonmangel da vorliegt, klar, dann haben Sie kein Großhormon. Stimulationstest, wenn Hypophyse insuffizient ist, dann bleibt es auch niedrig. Genauso IGF-1 und IGF-BP3 sind niedrig. Oder eben halt so wie beim Kowarski, hatte ich gesagt, das ist ein fehlgefaltetes Growth-Hormon. Da haben Sie eigentlich normale Werte. Stimulationstests können Sie auch sozusagen die Hypophyse stimulieren, aber IGF-1 und IGF-BP3 bleiben niedrig, weil es eben nicht richtig an den Rezeptor bindet und eben halt diese Ausschüttung in der Leber durchführt. Also es gibt eben halt schöne sozusagen Differentialdiagnosen dazu. Dies ist so ein Artikel, den ich vor 3 Tagen gefunden habe, so in DocCheck News, vielleicht kennen Sie die, das ist eigentlich eine ganz nette, so ein bisschen die Bild-Zeitung so der Ärzte. Und da ist auch einfach mal die Frage gestellt, darf man Zwerge düngen sozusagen? Da hat man eben jetzt ein Medikament in einer Studie, die man, die das Zwergwachstum sozusagen, behandeln soll und ist gerade in der klinischen Prüfung. Und nicht wegen der starken Nebenwirkungen, sondern weil die Betroffenen ihren Zwergen sozusagen Stand eben verletzt sehen. Also es gibt viele, viele Menschen, die klein sind, die gar nicht sich behandeln lassen wollen. Die haben sich so gut darauf eingerichtet, haben meist eine kleine Frau, haben kleine Möbel, kleine Klamotten und wollen eigentlich gar nicht groß sein sozusagen. Also man muss auch solche Dinge irgendwie bei der Behandlung, ich will das einfach nur mal so als nette Sache nochmal zum Überlegen geben, dass man nicht unbedingt glaubt, weil man weiß durch Studien, diese Leute fühlen sich eigentlich ganz gut in dem, sondern die Angehörigen finden das immer ganz schrecklich, dass die Leute so klein sind. Aber sie selber fühlen sich eigentlich nach den Studienlage eigentlich ganz gut. Und deswegen muss man auch bei solchen Behandlungen immer daran denken, will der Patient das überhaupt? Gut, komme ich noch ganz kurz zu Prolaktin. Prolaktin eben als, ist ein Hormon, was vor allem für die Entwicklung der Milchdrüse und der Milchbildung wichtig ist, wird in verschiedenen Formen gebildet, Monomer, Dimer, Oligomer und Komplexe mit IgG. Warum ist das wichtig? Weil es viele Leute gibt, die diese Komplexe mit IgG haben und diese Komplexe mit IgG wirken nicht richtig sozusagen. Das nennt man auch Makroprolaktinämie. Das heißt also, sie haben hohe Prolaktinwerte, aber eigentlich macht dieses Makroprolaktin eigentlich nichts. Und deswegen muss man das, gibt es eben halt so im Labor, gibt es spezielle Techniken, wo man eben diese Oligomere oder diese Makroprolaktine ausfällt, um zu gucken, ist das wirklich das, was aktiv ist, ist das eigentlich genügend da oder zu wenig da? Also das ist etwas, was man immer testen muss, ob solche Formen vorliegen sozusagen, damit man nicht erhöhte Werte falsch interpretiert. Prolaktin ist so ein bisschen von der Regulation ein bisschen anders, sondern es wird eben inhibitorisch kontrolliert vom Dopamin und wenn entsprechend Dopamin hoch ist sozusagen, wird Prolaktin erniedrigt. Und Sie sehen auch, Prolaktin spielt auch zum Beispiel bei der Regulation von LH und FSH beziehungsweise auch das TSH spielt eben eine Rolle bei der Regulation des Prolaktins. Da kommen wir gleich auch noch mal kurz drauf zu sprechen. Wenn Sie jetzt also eine Hyperprolaktinämie haben, also erhöhte Werte haben, kann eben ein Prolaktinom auftreten. Das ist das häufigste Hypophysenadenom. Es können aber auch andere Dinge passieren. Es kann einfach sein, dass das Dopamin nicht richtig transportiert wird in die Hypophyse. Das nennt man dann auch Prolaktin-Inhibitor-Faktor. Also Dopamin hat auch diesen Namen, PIF sozusagen, weil es eben das Prolaktin entsprechend inhibiert. Und aber auch viele andere Probleme können das Prolaktin erhöhen, also sowas wie Stress. Hatte ich Ihnen auch gesagt, Stress ist sowieso, was alle Hypophysenhormone erhöhen können, aber auch viele, viele Medikamente können Prolaktinausschüttung erhöhen. Hier, Sie müssen die nicht alle lernen. Wichtig ist nur, dass viele, viele Medikamente zu einer stimulierenden Wirkung kommen, des Prolaktins, oder auch zu hemmenden Wirkung. Also das sollte man einfach immer wissen, wenn man wenn man Verdacht auf ein Prolaktinom hat, wo eben Gesichtsfeldausfälle sind oder eben halt auch entsprechend zum Beispiel Milch aus der Brust tropft, also Galactorö da zum Beispiel ist, dann sollte man entsprechend eben halt Prolaktin bestimmen und man muss eben schauen, dass man nicht das Makroprolaktin mitbestimmt, indem man das Makroprolaktin ausfällt. Und Prolaktin, sehen Sie eben halt, hat eben auch noch Wirkungen eben auf die Gonadenfunktion, also auch Amenorrhoe, Androgenmangel, Libidoverlust, ist auch vom Prolaktin abhängig, nicht nur der Milchfluss sozusagen. Und entsprechend auch wird zum Beispiel Diabetes auch entsprechend begünstigt. Hier nochmal ganz kurz, sonst schaffen wir es auch nicht mehr ganz bis zum Ende. Wie macht man die Diagnostik des Prolaktinoms? Man misst einfach Prolaktin und ab einer bestimmten Tumorgröße steigt das auch eben halt wirklich auch das Prolaktin mit der Tumorgröße an. Hier als letztes Dia sozusagen Prolaktinkonzentrationen, die besonders hoch sind, also über 150, die 150 überschreiten, weisen halt auf Prolaktinom hin. Werte so zwischen 25 und 150 können eben halt auch andere funktionelle Ursachen haben. Also vor allem Stress oder eben halt Medikamente, das ist was ganz, ganz Häufiges. Also erst darüber macht es irgendwie Sinn. Und es gibt eben auch noch Stimulationsteste für das Prolaktinom, zum Beispiel einen TRH-Test, den man machen kann. Und entsprechend auch ist es immer wichtig, dass wenn sie sozusagen eine Hyperprolaktinämie hat, kann eben so eine eingeschränkte Stimulationsreaktion, also kleiner als zweimal des Basalwertes, den Verdacht auf ein Prolaktinom verstärken. Also es ist so, dass wenn Sie eben entsprechend, wenn Sie Gesichtsausfälle haben, wenn, also dass Sie eben nicht mehr richtig sehen können, wenn Sie eben halt zum Beispiel Galaktorrhoe haben, auch entsprechend Absenkung Amenorrhoe oder Absenkung der Libido, muss man immer auf ein Prolaktinom denken, weil Prolaktinom eben der häufigste Hypophysentumor oder eben halt Hypophysenveränderung ist. Okay, ja, vielen Dank. Haben wir gerade noch so geschafft. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.